In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden, Oberstaatsanwalt und hoste das Ganze hier. Und heute wird es darum gehen, wie man überhaupt eine solche Behörde wie die Staatsanwaltschaft leitet. Und insofern habe ich heute auch als hohes Tier, als Gesprächspartner bei mir Jörg Raupach, den Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Büchner, für die Einladung. Und ich werde gerne versuchen, einige Details aus dem Leben eines Behördenleiters hier darzustellen.
Dann fangen wir doch erstmal sozusagen mit Ihnen direkt an. Wie sind Sie denn überhaupt so vom Werdegang bis dahin gekommen?
Ja, ich bin 1962 in Berlin, Schöneberg, geboren, auch groß geworden, habe dann nach dem Abitur 1981 mit dem Studium an der FU begonnen.
Weil Ihnen nichts Besseres einfiel? Oder?
Das ist natürlich auch ein Teil des Ausschlussprinzips. Also technische und sprachliche Dinge waren mir lange in der Schule nicht, aber halt der Umgang mit Sprache und mit der Umgang mit Menschen war schon immer ein Thema, was mich immer interessiert hat. Von daher lag Verwaltung für mich auch ein bisschen nah, weil meine Mutter auch in der Verwaltung tätig war und sagt, das könntest du dir auch gut vorstellen. Und dann halt die verschiedenen Berufe abgeklappert, die es halt in diesen Bereichen so gibt. Macht man eine Ausbildung, macht man eine Lehre oder ein Hochschulstudium im Bereich der Rechtspflege. All diese Dinge habe ich überlegt und bin dann zum Ergebnisse kommen, dass man zumindest mal ein Studium mal anfangen und beginnen kann, weil da die Möglichkeiten am meisten sind. Und so ging es dann 1981 los und Ende 1987 mit dem ersten Staatsexamen, alles an der FU Berlin. Und dann zum damaligen Zeitpunkt, das wird die Referendarinnen und Referendare jetzt hier dich auch interessieren. Also meine Examen habe ich im Januar abgelegt und im März habe ich schon mit der Referendarzeit des gleichen Jahres angefangen. Also ich glaube, wenn man die Dinge heute sich anschaut, ein Träumchen, was das angeht.
Also direkt nach der mündlichen abgefischt quasi.
Ja, also man hat sich beworben sofort und drei, vier Tage später bekam man die Einladung, sich im März dann dort und dort beim Kammergericht zur Aufnahme der Referendarstation einzufinden.
Warum geht das denn heutzutage nicht mehr so schnell?
Also das frage ich mich auch mal. Ich glaube, die Anzahl der Referendarinnen und Referendare ist dann nach der Wende extrem groß geworden. Berlin hat doch bei allen Dingen, die man sonst nicht so positiv in den Medien über Berlin hört, doch eine große Anziehungskraft gewonnen, sodass einfach die Zahlen der Referendarinnen und Referendare im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen so groß ist. Das ist ja auch ein Thema, was wir sicherlich noch im Laufe des Podcasts mal so ansprechen können, was so Nachwuchsgewinnung angeht. Aber das war halt damals absolut üblich, dass man relativ schnell auch in die Verbeamtung als Referendar dann aufgenommen worden ist. Und dann ging's los mit den üblichen Stationen. Zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht um das einzuflechten, war Strafrecht jetzt nicht der Bereich, wo ich unbedingt hin wollte. Ich habe im ersten Examen das Wahlfach Arbeitsrecht gehabt, weil es auch ganz spannend fand, also kollektives und Einzelarbeitsrecht. Hätte ich mir auch zum damaligen Zeitpunkt gut vorstellen können. Aber dann ging es mit der Zivilstation und dann vor allen Dingen mit der Strafstation los. Auch das eine kleine Besonderheit zur damaligen Zeit. Konnte man als Referendar auch die erste Pflichtstation schon bei Gericht machen. Und da bin ich dann in der großen Strafkammer als Beisitzer, quasi bei einem Beisitzer gelandet zur Ausbildung. Das war damals Herr Barstorff, der auch später dann Vorsitzender beim BGH wurde. Und das war so eine prägende Station für mich, einerseits von der Betreuung durch Herrn Barstorff damals und durch den Vorsitzenden Föhrig, aber eben auch vom Thema her, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt lässt der Arbeitsrecht Arbeitsrecht sein und switcht um auf Strafrecht und bin dann im Laufe der Strafrechtsstation auch nochmal wahlfach ein halbes Jahr zur Staatsanwaltschaft gewechselt. Aber da schon mit dem Ziel, dann auch später zur Staatsanwaltschaft zu gehen.
Was dann ja auch geklappt hat.
Das hat dann auch gut geklappt, ja, das muss man auch mal sagen. Hängt natürlich auch wie heute immer noch von den Examenssituationen ab, hat also alles hingehauen. Auch dort war die Wartezeit 2 Monate und zwei Monate nach dem Examen im März 1990 bin ich dann hier in einer allgemeinen Abteilung bei der Staatsanwaltschaft aufgeschlagen.
Also da aber auch direkt quasi in diesen Umbruchzeiten.
Ja, auch das, sie haben sich damals natürlich schon angedeutet, März 1990, Mauer war schon gefallen und die Wiedervereinigung dreute ja schon am Hintergrund die Vorbereitung. Aber dass man dann quasi nach dem großen Zeichnungsrecht 6 Monate im Oktober dann mit Akten aus der ehemaligen DDR, aus dem ehemaligen Ost-Berlin befasst war als Staatsanwalt, das hätte man sich damals mit Sicherheit nicht vorstellen können. Und das waren auch Zeiten, die man, wenn man sie heute jungen Kolleginnen und Kollegen erzählt, kaum noch nachvollziehbar sind. Was einerseits die Arbeitsbelastung anging. Wir haben halt ja eine halbe Großstadt dazu bekommen bei gleicher Personalausstattung, jedenfalls am Anfang der Zeit. Und letztendlich auch mit Rechtsfragen, die auch nicht so alltäglich für einen ehemaligen Studenten waren.
Aber die Generalstaatsanwaltschaft 2 gab es damals noch nicht. Ne? Also wenn ich
Nein, die Staatsanwaltschaft 2 ist dann im Laufe gegründet worden als Spezialzuständigkeit für Straftaten, die durch, also die im Rahmen von der Wirtschaftskriminalität oder der Regierungskriminalität begangen worden sind. Das waren ja dann die Schritte zur Staatsanwaltschaft 2 hin. Wir, Anführungsstrichen, als einfache, normale Dezernentinnen und Dezernenten haben den Ladendiebstahl, den Einbruchsdiebstahl, der in Ostberlin begangen worden ist, dann quasi nahtlos auf den Tisch bekommen, entweder schon angeklagt zum ein Bezirksgericht, wo man überlegen musste, was ist das eigentlich im Verhältnis zum Amtsgericht Tiergarten, oder auch nicht angeklagte, noch offene Verfahren, wo man denn, wir haben alle aus den Beständen der ehemaligen DDR ein kleines rotes Handbuch bekommen, Strafgesetzbuch der DDR, man schauen musste, was ist zum damaligen Zeitpunkt strafbar gewesen, wie waren die Normen und wie setzen sich im Verhältnis zu den hiesigen Normen auf. Also das war schon die erste große Herausforderung.
Damit noch ja das mildere Gesetz zur Anwendung.
Genau, das war dann die Frage, mildes Gesetz, Rückwirkungsverbote, also das waren die ganzen Fragen, die auch noch verfassungsrechtlich noch gar nicht zu damaligen Zeitpunkt geklärt worden sind, aber das waren halt Zeiten, in die man dann als junger Dezernent reingeschmissen worden ist und dann musste man halt, weil es auch keine Vorgaben, wer sollte sie auch gemacht haben, gab, musste man halt ran.
Klingt nach Abenteuer.
Also heute, unter dem heutigen Sichtpunkt, es war spannend, aber auch damals schon, und werden wir sicherlich im Laufe noch kommen, auch wie heute, es war deshalb halt auch, also hat niemand auf die Uhr geguckt und gesagt, es muss jetzt aber irgendwie, weil man hat für eine Aufgabe gearbeitet. Man wusste, das muss jetzt erledigt werden. Man muss halt versuchen, diese völlig unbekannte Situation zu lösen. Das hat wahnsinnig viele Kollegen und Kollegen, die Neuen sowieso, aber auch die Älteren damals motiviert, an einem so einer geschichtlich nicht mal wiederkommenden Situation mitzuarbeiten.
Um das bei der Gelegenheit, weil ich es ja selber gerade noch gleich falsch eingeordnet habe, mit der Staatsanwaltschaft 2 klarzustellen, es gab irgendwie dann in den 90er Jahren auf einmal 2 Staatsanwaltschaften, ja. Da gab es sogar eine extra GVG-Änderung dafür, richtig, damit das möglich ist, 2 verschiedene Staatsanwaltschaften an einem Landgericht zu etablieren. Deshalb hatten wir eine Zeit lang 2 Staatsanwaltschaften und damals hieß der Behördenleiter auch noch jeweils Generalstaatsanwalt,
ja,
und nicht mehr wie jetzt leitender Oberstaatsanwalt. Und diese Staatsanwaltschaft 2 war dann eben für die Regierungskriminalität und solche Sachen, genau, zuständig.
Also letztendlich die Rechtsbeugungsverfahren hauptsächlich, also alles, was mit Staatsunrecht durch Justizbedienstete zu tun hatte. Dann die sogenannte Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit COCOM und wie diese Verfahren alle hießen. Und letztendlich auch die Mauerschützenverfahren. Das waren alles Dinge, die in der SDA 2 bearbeitet worden sind von den Kollegen. Und die ist wiederum herausgefiltert worden aus der damaligen, also zunächst war die Regierungskriminalität in der Generalstaatsanwaltschaft, wie Sie schon gesagt haben, angebunden. Aber als man merkte, der Umfang ist groß, wurde halt mit dieser Sonderregelung im GVG die Staatsanwaltschaft 2 gegründet unter dem damaligen Leiter Herrn Schäfgen, der ist auch bis zu seiner Pensionierung dann mit seiner Pensionierung kurz Zeit später ist auch die Staatsanwaltschaft 2 dann aufgelöst worden und wieder zurückgeführt und worden.
Hat er nur noch Referendar-AGs geleitet, denn da saß ich dann drin bei Herrn Schäfgen.
Ja, genau. Aber es war sozusagen, wenn Sie so wollen, das drei Generäle Zeit. Also wir hatten den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht, wie es damals noch hieß, dann den General beim Landgericht Staatsanwaltschaft 1 und Staatsanwaltschaft 2.
Aber Sie waren immer Staatsanwaltschaft
1? Ich habe hier quasi im Haupthaus auch immer angefangen und war dann halt immer Mitglied der Staatsanwaltschaft 1 dann damals, ja.
Und ganz normal in der Buchstabenabteilung angefangen, wie man das so auch heutzutage noch macht? Oder waren ja, da die Notwendigkeiten andere?
Nein, im klassischen Sinne, es gab ja damals auch Ausbildungsabteilungen schon, also die damals eingerichtet worden sind, um der Vielzahl von Assessoren und Assessoren Herr zu werden. Es gab 2 oder 3 spezielle Abteilungen, die die ersten 6 Monate halt die neuen Kolleginnen und Kollegen betreut haben. Aber ich war selber in einer klassischen allgemeinen Abteilung mit einem Gegenzeichner, einem Abteilungsleiter, wie man es heute in der Regel auch hat.
Und dann ging es viel weiter. Also als wir uns das erste Mal, glaube ich, begegnet sind, als ich junger Assessor war, da waren Sie zumindest schon Abteilungsleiter, ich meine Staatsschutz, kann das
ja
sein?
Ja, also der nächste Weg, auch das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die wir jetzt teilweise haben. Nach 1,5 Jahren ereilte mich der Ruf im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ein Anruf der damaligen OK-Abteilungsleiterin, Frau Dieterichs, die sagte, Mensch, wir brauchen dringend im OK-Bereich, der auch aufgebaut worden ist, Nachwuchs. Können Sie sich das vorstellen? Ja, ich konnte es mir vorstellen, war eine spannende Situation. Dann bin ich beim damaligen Abteilungsleiter zu Herrn Fettgenheuer in die OK-Abteilung gewechselt und war dort 4,5 Jahre, bis mich dann der nächste Ruf von Herrn Rother, damals war er Chefvertreter, ereilte, ob ich nicht in der CAP-Abteilung arbeiten möchte. Auch das habe ich dann gemacht, gut dreieinhalb Jahre, bis ich dann in die Senatsverwaltung zum klassischen Erprobungsweg gemacht habe. War da 4,5 Jahre in der damaligen Strafrechtsabteilung, die auch noch so hieß und die noch nicht zusammengelegt war mit der Vollzugsabteilung und war dafür die Fach- und Dienstaufsicht für Kapitaldelikte, OKA-Delikte und Staatsschutzsachen zuständig. Ja, dann zurück wieder, auch dann wird so wollen, der klassische Weg zunächst eine allgemeine Abteilung geleitet.
Schon als Ober zurück oder?
Na, ja, also ich war befördert, aber das, da habe ich da die Zeit dann so ein bisschen gegen mich gespielt. Das war die Zeiten, wo man noch ein halbes Jahr warten musste, wenn Haushaltssperren waren. Also ich war es faktisch schon, aber eingewiesen, aber noch nicht befördert, bin ich dann aber auf der Stelle geworden. Mhm. Und dann ereilte mich wieder ein Anruf. Ich sehe noch heute vor mir, dass der Dr. Karge, damaliger General, mich anruft und sagte, Herr Raupert, Sie müssen in die Staatsschutzabteilung übernehmen. Oh, sagte ich, ja, spannend. Vor allen Dingen war das ein Monat vor dem 1. Mai, der zur damaligen Zeit auch noch wirklich ein Riesenthema in der Stadt war. Gott sei Dank hat sich die Lage ja jetzt etwas normalisiert, was das angeht, aber mit vielen Organisationsfragen, die da innerhalb eines Monats zu regeln war, Bereitschaftsdienste, welche Kollegin muss wann wo sein. War eine echte Herausforderung, aber hat dann auch Freude gemacht und mündete dann in einer vierjährigen Tätigkeit beim Staatsschutz. In der Staatsschutz sah man in einzelnen Staatsabteilungen. Inzwischen haben wir ja drei, die unter dem Dach der Hasskriminalität zusammengefasst sind. Da hatte Frau Kral ja auch schon in einem vorgängigen Podcast darüber berichtet. Und auch das war eine deshalb auch aufregende Zeit, weil in die Zeit fiel 2006 die Fußballweltmeisterschaft. Auch die war dann, weil wir damals auch noch für Sportgroßveranstaltungen zuständig waren, musste also auch diese ganzen vier Wochen während der Zeit hier organisiert werden, was Bereitschaftsdienste, also analog der EM, die jetzt stattgefunden hat.
Entlockt Ihnen jetzt die EM, die jetzt gerade vorbeigegangen ist, nur noch ein müdes Lächeln.
Ja.
Alles schon gehabt.
Genau. Also, ja, letztendlich ist das der Vorteil. Ich will das gar nicht nur auf meine Fahnen schreiben, aber wenn man einmal eine Organisation gefunden hat, die gut funktioniert, auch beim 1. Mai, dann kann man in der Folge halt immer wieder auf diese Dinge zurückgreifen und sagen, schauen wir mal, hat das funktioniert oder was hat vielleicht nicht funktioniert, wo müssen wir nochmal nachsteuern? Und da hat sich in den Jahren einfach eine wohltuende Routine eingesetzt, dass man also quasi da bewährt in diesem Umfeld agieren kann.
Was ja letztlich auch wahrscheinlich eine der Leitungskompetenzen ist, dass man sich sozusagen nicht, wie man das auch irgendwie als dienstjunger Kollege dann irgendwie häufig erlebt, noch irgendwie eine schlaflose Nacht hat oder irgendwie komplett eine Überforderungssituation ist und nicht weiß, was man da irgendwie machen soll und so weiter, sondern einfach so die Gelassenheit, die sich mit den Dienstjahren dann einstellt und die dann auch Ruhe letztlich in den ganzen Laden reinbringt.
Das hat natürlich unheimlich alles quasi Grundvoraussetzung. Gerade in solchen hektischen Situationen bringt es nichts, wenn man Leitungsfunktionen hat, da noch mehr Hektik zu verbreiten, sondern muss halt auch, wenn es manchmal auch innerlich schwerfällt, man ist natürlich weiterhin angespannt und hofft, dass alles gut funktioniert, weil man selber ja auch in der Verantwortung steht, aber eben auch gegenüber den jungen Kollegen, wie sie sagen, ja ein Vorbild sein muss, sagen muss, also alles gut, schaffen wir schon, wir sind gut organisiert und die Fragen werden wir schon klären. Mhm. Und da ist wahrscheinlich auch dann schon, oder das muss man halt wollen und das muss man auch für sich als Aufgabe annehmen, um zu sagen, das sind halt Leitungsaufgaben, die halt über das, was ich als Dezernentin oder Dezernent zu bearbeiten habe, hinausgeht.
Mhm. Okay, aber jetzt, ich habe den Sprung gemacht. Noch sind Sie Oberstaatsanwalt bei der Staatsschutzabteilung.
Genau. Und dann haben Sie eine Ausschreibung, eine Hauptabteilungsleitungsstelle ist frei geworden, auf die ich mich dann erfolgreich beworben habe. Das war 2009, bin ich damaliger Hauptabteilungsleiter A geworden. Und dann, drei Jahre später, eilte mich wieder der Anruf, ob ich die Position des Chefvertreters übernehmen möchte. Da gab es eine personelle Veränderung. Ja, auch da habe ich dann gesagt, ja, interessante Aufgabe. Und da ist man dann in das Kerngeschäft der Verwaltung eingestiegen, weil die Position des Chefvertreters halt zu 90% aus Verwaltungsaufgaben zunächst erstmal besteht, die man dann auch zunächst mal lernen, aber eben dann auch annehmen muss. Und dann seit 2017 mit dem Weggang von Herrn Dr. Behm nach Brandenburg bin ich dann leitender Oberstaatsanwalt geworden, habe die Behörde dann übernommen.
Was unterscheidet denn jetzt sozusagen den Verwaltungsteil als Chefvertreter dieser 90% von dem Behördenleiterteil?
Es ist einfach eine Frage der Aufteilung. Also als Chefvertreter sind Sie ja neben der chefständigen Vertreterarbeit auch Leiter der Verwaltungshauptabteilung. Das heißt, Sie sind für alles zuständig, von Personal bis Justizariat, von Räumen bis Asservatenstelle. Also der ganze Bereich, der da anfällt, was organisatorisch ist, sind Sie zunächst erstmal da eben auch als Hauptabteilungsleiter zuständig, während der Leiter der Behörde halt die ganzen Rechtsangelegenheiten vornehmlich zu bearbeiten hat, Außenkontakte zur Senatsverwaltung, zu Rechtsausschüssen, da kommen wir noch zu, sicherlich im Laufe der Zeit. Das ist der Schwerpunkt der Arbeit. Also es ist quasi eine Aufteilungsfrage, da man als Behördenleitung, als Team arbeitet, aber sicherlich auch die Aufgaben verteilen muss. Also der Schwerpunkt des Chefvertreters liegt eher in den klassischen Verwaltungsaufgaben, während der Chef eben darüber hinaus auch für die Rechtsfragen und für diese Fragen zuständig ist und für die Außenvertretung der Behörde.
Dann beleuchten wir mal kurz sozusagen den Verwaltungsteil.
Ja.
Also zwei Abteilungen, die wir hier haben. Einmal die Personalabteilung, einmal die Haushalt- und Logistikabteilung. Da war ich damals auch, als Sie Chefvertreter geworden sind, gerade zugange und da hatten wir relativ viel miteinander zu tun. Mhm. Wir haben immer so ein bisschen aus der Behörde dieses Vorurteil, naja, in der Verwaltung, da ist man ja kein richtiger Ermittler mehr und so weiter. Ich fand diese, ich glaube, 2,5, 3 Jahre, die ich in der Verwaltung war, total spannend, weil es zum einen natürlich sehr viel zu organisieren gab, also in dieser Abteilung 212 ein riesiger Unterbau, letztlich mit Archiv, mit sämtlichen Wachtmeistern, mit der Materialverwaltung, mit den ganzen Haushaltsfragen und so weiter. Und natürlich auch viel Rechtliches, also regelmäßig schriftliche Anfragen aus dem Abgeordnetenhaus, die beantwortet werden müssen und vor allem eben dann auch noch Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben vorbereiten und so weiter. Rechtlich, da nach wie vor bei Ihnen, wie läuft denn sowas ab mit Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben und schriftlichen Anfragen als Schnittstelle zur Politik?
Genau, das ist der richtige Schnittstelle. Die Anfragen gehen bei uns ein über die Senatsverwaltung, über die Generalstaatsanwaltschaft mit der Bitte um Stellungnahme oder Beantwortung von Anfragen aus dem Abgeordnetenhaus im Wesentlichen. Die werden dann dort in der Abteilung 212 vom Kollegen Oberstaatsanwalt Heidmann zentralisiert, weitergeleitet an die Fachbereiche, die aus unserer Sicht fachkundig dazu was sagen können. Also wenn es ums Tötungsdelikte geht, geht es Richtung Kapp-Abteilung, wenn es um OK geht, Richtung der Hauptabteilung 5. Da haben wir schon einen Blick für, wer da Stellungnahmen zu abgeben kann. Die gehen dann zentral bei der Verwaltung ein und dort werden sie dann mir vorgelegt und abgestimmt und redigiert, was in dem politischen Bereich weitergegeben wird. Also ein klassischer Verwaltungsablauf. Wir holen uns auch die Zulieferung, weil wir natürlich nicht in allen Themen so drinstecken können, aber sorgen dafür für die verwaltungsmäßige Abarbeitung dieser Fragen, was so kleine Anfragen und Gesetzesinitiativen etc. angeht, bis hin zu Petitionsberichten. Also all das, was von außen reingeht und nicht ein Ermittlungsverfahren konkret betrifft, landet zunächst erstmal im Bereich der Verwaltung.
Aber letztlich sozusagen im Ermittlungsverfahren landen ja trotzdem auch bei Ihnen auf dem Tisch.
Ja, also das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist natürlich die sogenannten Berichtssachen, also herausgehobene Verfahren, wo entweder von uns schon gefordert worden ist, zu einem bestimmten Verfahren was zu berichten, oder aber, und das eigentlich der Schwerpunkt, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ermittlungsbereich erkennen, das ist ein Verfahren, da sollte die Hausspitze von Kenntnis haben oder es muss eng abgestimmt werden, wie in bestimmten Verfahren weiter bearbeitet werden kann. Das sind also besonders herausgehobene Dinge und da geht es natürlich dann, Sie sprachen ja an, ob man noch ermittelt. Da ist natürlich auch noch die Erfahrung und das, ja, die Erfahrung gefragt als alter Staatsanwalt, was kann man hier oder was sollte man hier machen und wo ist man normalerweise, also wo kann man Ratschläge noch erteilen? Und die Ermittlungen vielleicht begleiten zumindest. Und aber das passiert recht häufig.
Aber letztlich sind Sie da irgendwie auch noch dann wieder Schnittstelle. Denn auch wenn Staatsanwaltschaft Berlin größte Staatsanwaltschaft Europas und so weiter ist, faktisch ist es die Unterbehörde.
Ja, wobei wir schon das operative Geschäft im Wesentlichen haben. Natürlich haben wir die Generalstaatsanwaltschaft, also unsere Fach- und Dienstaufsichtsbehörde über uns und darüber nochmal die Senatsverwaltung. Aber zunächst erstmal gehen die Verfahren hier in der Regel hier bei uns ein, werden hier zunächst mal bearbeitet und dann letztendlich nach oben weitergegeben, wenn es Bedarfe gibt. Und dort wird entschieden, ob das alles so hier richtig passiert ist oder nicht.
Was natürlich auch bei strukturellen Aspekten eine Rolle spielt. Also werden neue Abteilungen gegründet, wie werden irgendwie die Schwerpunkte gesetzt und so weiter, wo sie dann ja auch meistens so in Vorlage treten und sagen, wir haben jetzt irgendwie als neues Kriminalitätsphänomen etwas ausgemacht. Also beispielsweise nach den Silvesterkrawallen 22/23, nachdem es irgendwie massiv Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehr, Hilfskräfte gab. Nach ein paar Tagen war letztlich schon irgendwie das Gespräch mit Verantwortlichen der Feuerwehr und so weiter gesucht und gesagt, okay, wir machen dafür eine Spezialzuständigkeit. Mhm. Wird sowas auch abgesprochen oder machen Sie das?
Das sind strategische Entscheidungen. Also das Beispiel trifft es ganz gut. Es kommt ein neues Kriminalitätsphänomen oder eins, was in der Öffentlichkeit besondere Beachtung findet, Silvester. Und als ich dann am 2. Januar, glaube ich, war es wieder mein Dienstjahr angetreten habe, war klar, dass die Nachfragen so groß werden aus diesem Bereich, dass wir ja uns organisatorisch aufstellen müssen, um nicht den Vorwurf zu haben, da die landen irgendwo bei der Staatsanwaltschaft und versanden denn da die Verfahren. Und dann habe ich mit den entsprechenden Leitungsführungskräften, Hauptabteilungsleitung, Abteilungsleitern gesprochen und wir haben gemeinsam vereinbart, dass diese Verfahren zentral bearbeitet werden, um einen Ansprechpartner für die Berliner Feuerwehr zu geben und auch für andere Rettungskräfte, um bestmöglich eine zentralisierte Bearbeitung zu bekommen. Und das sind die Aufgaben, die man als Behördenleiter haben muss. Man muss halt schauen, haben wir die Kapazitäten dafür, das zentralisiert zu bearbeiten? Gibt es einen Bedarf dafür? Und wenn ja, wie setzen wir das in der Praxis um? Und das muss manchmal auch schnell gehen.
Ich hatte es gerade schon erwähnt, Staatsanwaltschaft Berlin als die größte Staatsanwaltschaft Europas. Was macht uns denn so groß? Wie viel sind wir denn?
Ja, Berlin ist auch die größte Stadt Deutschlands, aber vielleicht mal so als Als Schlagzahl 368 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, das ist schon eine echte Hausnummer. In 46 Abteilungen, derzeit laufen die Planungen, drei weitere neue Abteilungen aufzumachen. Da sind wir also, nähern wir uns der 50 Abteilungen Grenze und insgesamt 877, schwankt natürlich immer von Tag zu Tag, Mitarbeitende in allen Diensten. Und das ist verglichen, glaube ich, die nächstgrößte ist Hamburg und die haben die Hälfte von diesen Zahlen letztendlich. Hm. Wobei man auch noch dazu sagen muss, dass wir als weitere Behörde noch die Amtsanwaltschaft haben, die als eigenständige Behörde jetzt natürlich noch parallel läuft. Das ist ein Riesenbereich, den zu leiten kann man nur, wenn man entsprechenden Führungskräfteunterbau hat, die man dann mit dem man dann entsprechend zusammenarbeitet.
Aber den gibt es durch die Hauptabteilungsleitung.
Genau, und das ist auch eine der wenigen Staatsanwaltschaften, die als weiteren Schnitt die Hauptabteilungsleitung haben, die inzwischen aber auch schon 6 bis 7 Abteilungen pro Hauptabteilung unter sich haben. Also eigentlich verglichen mit dem Bundesgebiet alles kleine eigene Staatsanwaltschaften sind von der Größe her, aber das ist ohne diese Hauptabteilungsleitung wäre es schlichtweg, ich würde mal sagen, nicht möglich, die Behörde noch angemessen zu leiten.
Was ja wahrscheinlich auch noch dazu kommt, wer sich für den Beruf der Staatsanwälte oder des Staatsanwalts dann begeistert und entscheidet, hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Alpha-Tier-Gen. Also man ist ja jetzt nicht irgendwie sozusagen, die wenigsten von uns, würde ich mal behaupten, sind die stillen Sachbearbeiter, die irgendwie kuschen, sondern irgendwie alle haben irgendwie ihre eigene Meinung, alle sind es auch aus den Sitzungen heraus gewohnt, selbstbewusst nach außen aufzutreten. Wie bändigt man ein Rudel von 368 Alpha-Tieren?
Also ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Begriff Alpha-Tier, weil es mir immer das Negative setzt, aber ich interpretiere das mal so, dass sie sagen, dass das Menschen sind, die auch in herausgehobener Stellung arbeiten wollen, sonst hätten sie sich nicht für diesen Beruf gezeigt. Und dies auch jeden Tag in ihrer täglichen Arbeit machen müssen, sei es im Sitzungssaal, sei es in Gesprächen mit Verteidigerinnen, Verteidigern oder mit der Polizei. Selber kennen das ja auch noch. Da ist man ja eigentlich täglich in der Funktion, dass man entweder anleiten muss oder gucken muss, wie Verfahren betrieben werden können. Wenn man das aufgreift, ist das natürlich ein Punkt, dass man die Führungskräfte, die man selber als Behördenleiter zu leiten, also führen hat, darauf achten muss, dass halt der gemeinsame Nenner gefunden wird. Dass man sagt, wir sind als Staatsanwaltschaft Berlin, wir haben ein gemeinsames Bild, ein Leitbild, aber auch einen gemeinsamen Nenner. Der Weg zum Erfolg ist manchmal unterschiedlich, ist auch richtig. Auch manchmal muss man Entscheidungen treffen, die halt dem einen oder anderen Führungskraft nicht gefallen, weil subjektiv gesehen der Bereich halt nicht so ausgestattet wird mit Personal oder mit Räumen oder mit anderen Dingen, wie man es für angemessen hält. Das ist aber eine klassische Führungsaufgabe zu sehen, transparent zu machen, warum man sich an der einen oder anderen Stelle halt jetzt für bestimmte Bereiche entschieden hat, die man in den Vordergrund stellt.
Wie läuft denn so ein klassischer Behördenleitertag ab?
Ja, er beginnt morgens, so übliche Zeit, wenn hier Moabit das Leben erwächst. Und das Schöne ist, manchmal weiß man am Morgen noch nicht, wie der Tag so läuft. Also ich sage es immer zu meinen Mitarbeiterinnen, heute ist ja mal ein ruhiger Tag, das ist aber meistens ein schlechtes Vorzeichen. Wenn also wenig Termine im Kalender stehen, dann kann es sein, dass der Tag schnell, jetzt habe ich aber mal Zeit, jetzt können wir mal darüber reden, gefüllt wird. Also er ist in gewissen Teilen fremdbestimmt von Dingen, die von außen herangetragen werden, aber eben auch von der Regelung von Jurfixen, die wir haben. Also unsere Leitungsrunde beispielsweise donnerstags ist halt der klassische Termin, 9.30 Uhr, setzen wir uns mit allen Hauptabteilungsleitungen jeden Donnerstag zusammen, sodass der Vormittag schon mal mit diesem Termin ausgestattet ist. Am Nachmittag danach, das kennen Sie auch noch, tritt dann die Verwaltung zusammen. Also der Donnerstag ist eigentlich so ein Tag, wo eigentlich normalerweise mit Besprechungen gefüllt ist. Und dann gibt es noch weitere Verwaltungsrunden und Gespräche, die halt von außen auf einen zukommen. Es wird viel gesprochen, es muss viel kommuniziert werden. Und das unterscheidet vielleicht den klassischen Alltag einer Staatsanwältin und eines Staatsanwalts von einem Behördenleiter. Ich gehe manchmal nach Hause und frage mich, was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Ja, 8 Stunden in Kommunikation gewesen. Während eine Staatsanwältin sagt, ich habe eine Anklage geschrieben, einen langen Einstellungsbescheid, dann weiß man mehr, was man gemacht hat. Und so kann man nur sagen, man hat seine Aufgaben, die man hatte, versucht, so gut wie möglich zu erledigen, ohne zu wissen, ob es damit auch schon ein Ende gefunden hat.
Werden Sie auch mal kommunikationsmüde? Also im Sinne von, dass Sie irgendwie morgens ins Büro kommen und denken, ach, heute habe ich echt überhaupt keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Ich würde einfach nur gerne die Tür zuziehen, irgendwie in ein paar Akten lesen und meine Ruhe haben.
Nein, dann wäre man an der Stelle was falsch. Natürlich gibt es auch belastende Situationen. Es gibt auch Gesprächssituationen, auf die freut man sich nicht. Es gibt aber auch wiederum Gespräche, die sind unheimlich toll. Es gibt auch Gesprächssituationen, wo man sagt, oh, das wird jetzt aber echt ein hartes Brett. Und dann geht man raus nach 1,5 Stunden und sagt, wunderbar, Problem gelöst. War ja gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Das ist das Schöne dabei, dass man auch im Rahmen der Kommunikation oftmals Probleme erörtern kann und auch lösen kann, wovon man vorher nicht so dran gedacht hat. Aber kommunikationsmüde im Sinne von, jetzt will ich hier aber heute mehr keinen mehr sehen oder hören. Nein, das kann man sich aus meiner Sicht persönlichen Sicht nicht leisten an der Stelle, weil natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, die ein Anliegen haben und zu uns kommen, zu mir kommen, auch ein berechtigtes Anliegen haben und auch das Recht haben, dass man ihnen zuhört und auch möglicherweise über ihr Problem, was ja drängend ist, auch spricht in dem Augenblick.
Okay, verstehe ich, sehe ich auch so, ist hier ehrlich gesagt auf der Pressestelle auch ähnlich. Ja. Führt bei mir ehrlich gesagt aber trotzdem ab und zu dazu, dass ich abends nach Hause komme und einfach nur noch das Signal habe, ich will nichts mehr reden, ich will nicht mehr ans Telefon, ja. Ich will hier einfach nur noch sitzen und...
Darunter leidet dann höchstens meine Frau abends, wenn ich nach Hause komme und jetzt nicht mehr so gesprächig bin. Nein, aber also natürlich ist es so, ist ja menschlich nachvollziehbar, dass man einfach auch erschöpft ist vom Tageswerk, aber man darf es halt nicht nach außen, also innerhalb des Dienstes sollte man es nicht nach außen drängen lassen.
Wo wir gerade über potenziell anstrengende kommunikative Situationen reden. Außenvertretung der Behörde gehört ja auch mit dazu und damit eben auch die Situation ab und zu in den Rechtsausschuss geladen zu werden. Manchmal sind es angenehmere Themen, wenn man irgendwie einfach berichten kann, was gerade Stand der Dinge ist oder welche Erfolge das sind. Ist aber eher die Seltenheit, sondern eher, wenn sich Abgeordnete darauf gestoßen sind, dass möglicherweise irgendetwas skandalös schiefgelaufen ist bei der Staatsanwaltschaft.
Das sind die anstrengenden Termine, weil man halt hochkonzentriert sein muss. Man hat ja zwei Aufgaben. Einerseits das auch sehr berechtigte Anliegen der Abgeordneten im Auge zu haben, die halt ein Informationsinteresse haben und wissen wollen, was in dem einen oder anderen Verfahren aus deren Sicht möglicherweise nicht gut gelaufen ist. Auf der anderen Seite aber auch darzustellen, warum halt manche Situationen so eingetreten sind, wie sie sind. Dass das nicht immer Fehler sein müssen, sondern eben, dass auch manchmal strafrechtliche Voraussetzungen bestimmte Handlungsweisen bedingen. Und das ist halt schwierig, weil natürlich, sondern auf der anderen Seite oftmals den Eindruck hat, da geht es nicht nur um reine Informationsgewinnung, sondern da soll ein Vorwurf erhärtet werden und man ist nun halt in der Rolle als Behördenleiter, die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen halt darzustellen und auch zu sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit. Das macht die Sache anstrengend. Weil man halt auf der anderen Seite auch jetzt nicht immer nur mit ausgebildeten Strafrechtlern zu tun hat, die man dann erklären muss, warum beispielsweise ein Verfahren gegen Klimaaktivisten halt nicht heute auf der Straße geklebt am Nachmittag erledigt sein kann. Das ist halt strafprozessual für alle, die hier arbeiten, nachvollziehbar und auch eindeutig, aber das halt manchmal zu erläutern, ist anstrengend.
Nehmen denn die Abgeordneten dann meistens auch quasi die Erklärung an und gehen aus dem Saal raus und denken, ja, jetzt habe ich es verstanden, ist doch alles irgendwie ganz richtig oder?
Also das hängt natürlich auch so ein bisschen von der politischen Einschätzung ab, aber ich habe den Eindruck, dass wenn man es ruhig und vernünftig erläutert, zumindest das Gehör findet und zumindest die Sichtweise darstellt, ob dann alle am Ende damit zufrieden sind und nicht so ein Ja, aber man muss doch kommt, das kann man halt nicht beeindrucken, aber ich habe bisher jedenfalls die meisten Abgeordneten so erlebt, dass zumindest sich dann auch danach bedankt haben für die Darlegung und das ist ja auch schon mal was, dass man zumindest da sich fair behandelt fühlt.
Kommen wir noch mal zu dem Innenbereich der Staatsanwaltschaft. Ist ja also gefühlt irgendwie immer eine Umbruchssituation und immer irgendetwas Neues, was hier entwickelt und getan werden muss, aber im Augenblick ist es eigentlich nochmal eine sehr viel anspruchsvollere Zeit. Wir stehen vor der Einführung der elektronischen Akte, die theoretisch jedenfalls nach Gesetzeslage zum 1. Januar 2026 dann funktionieren sollte. Wir stehen, das hängt auch so ein bisschen mit der Wiedervereinigung der Einstellungswelle Anfang der 90er zusammen, von einer großen Pensionierungswelle, haben also Nachwuchsgewinnungsprobleme, haben letztlich eine etwas verschobene Demografie innerhalb der Behörde. Wie geht man als Behördenleitung mit solchen Themen, Fragestellungen um?
Also das sind zwei ganz wichtige Themen, die Sie ansprechen, die uns natürlich auch umtreiben. Einerseits halt die elektronische Akte, wo ich als Behördenleiter natürlich auch darauf angewiesen bin, dass die Technik steht. Das ist nicht unsere Baustelle, sondern wir müssen das entgegennehmen, was wir technisch können. Aber natürlich, und das ist mindestens genauso schwierig, die ganzen organisatorischen Dinge, die sich da rundherum ranken, um die Veränderungsprozesse, die an solchen Behörden eintreten werden, das ist das Schwierige, die dienstälteren Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf die letzten Jahre, in der sie dann mit einer elektronischen Akte, sie sind gewohnt gewesen, 20, 30 Jahre lang mit Papierakten, so wie ich auch, zu arbeiten. Nunmehr kommt eine ganz neue Arbeitssituation auf sie zu, aber auch hin bis zu den Geschäftsstellen und den anderen Berufsgruppen, die halt, wo wir halt überlegen müssen, welche Tätigkeiten macht welche Berufsgruppe eigentlich dann in der elektronischen Akte noch. Das ist so die Phase, die jetzt beginnt. Das ist die Pilotierungsphase, da werden wir genau solche Abläufe uns anschauen. Das setzt halt sehr viel Kommunikation und sehr viele Gespräche und sehr viele Besprechungen voraus, um alles zu bedenken, bis hin zu, was machen wir eigentlich, wenn die einen Tag lang ausfällt, also solche Szenarien sich zu überlegen, wie geht man damit um, weil das ja der berechtigte Anspruch der Kollegen ist, dass sich darum die Behördenleitung zu kümmern hat. Das ist wer sonst. Das ist völlig richtig. Und das ist auch unsere Aufgabe in der Behördenleitung, dann mit den anderen Playern anderer Behörden, anderer Dienststellen zusammenzuarbeiten und diese Besprechung halt vorzunehmen.
Aber um das gleich nochmal so ein bisschen plastisch zu machen, also es geht eben nicht nur darum, wie kriegen wir die Daten und wie bearbeiten wir die Akte, wenn es irgendwie da ist, sondern es muss eben wirklich kleinteilig von vornherein geplant werden, wenn auf einmal ein Systemausfall ist, aus welchen Gründen auch immer, und ich habe aber nur die elektronische Akte und habe jemanden in Haft, der an dem Tag vorgeführt werden muss, oder ich habe irgendwelche Überfälle, wo dringend funktionelle Beschlüsse beantragt werden müssen und so weiter. Was funktioniert dann noch? Was sind quasi sozusagen die Kernprozesse, die auf alle Fälle noch irgendwie zum Laufen gebracht werden müssen und ähnliches?
Genau, das
also, ist so die moderne Version von dem, was wir so, glaube ich, irgendwie alle 2 Wochen haben. Da gibt es diese kuriose Rundmail morgens um 7, noch nicht die Rechner anschalten, weil Dieselprobe ist, weil der Notstromgenerator irgendwie einmal einen Testlauf macht wieder.
Ja, das klingt so logisch eigentlich, aber also wie gesagt, bis en Detail, Sie sagen es ja völlig, welche Arbeitsabläufe müssen gewährleistet werden und wie können wir sie gewährleisten noch? Das muss ja erstmal analysiert werden, geschaut werden. Dazu erheben wir die Bedarfe in der Behörde, was aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, vom TEDAM, also vom Bereitschaftsgericht bis zu den telefonischen Rufbereitschaften, worauf muss Zugriff sein? Das muss durchdacht werden. Das wird man sicherlich nicht bis ins kleinste Detail, jede mögliche Störung, aber zumindest, dass man sagt, wir treten zusammen, wir wissen und dann werden Entscheidungen getroffen. Ich vergleiche das so ein bisschen mit der damaligen Situation der Pandemie, wo wir morgens um 9, sage ich mal, einfach mal den Anruf bekamen, wir müssen alle runterfahren, was die Anwesenheit angeht. Auch das war natürlich eine völlig ungewohnte Situation. Auch dort war die Behördenleitung dann gefordert, festzulegen, wer muss da bleiben, welche Arbeiten müssen von wem in welcher Form geregelt werden. Und Ähnliches müssen wir für die E-Akte dann auch bereitstellen. Also ein Szenarium, dass man sagt, okay, wenn der hoffentlich nicht der Krisenfall eintritt, aber wenn er eintritt, dass wir zumindest einen Ablaufplan haben, wie wir damit umgehen können. Und das ist auch so ein derzeitiges Tagesgeschäft eines Behördenleiters mit der Verwaltung zusammen zu schauen, was ist machbar und was muss machbar sein.
Und das andere große Thema, die Nachwuchsgewinnung.
Die Nachwuchsgewinnung, ja, da sind wir dran. Deswegen finde ich auch die Idee dieses Podcasts für Referendare und Referendare wichtig. Es steht und fällt, so wie ich persönlich aus meiner Referendarzeit ja schon von am Anfang geschildert habe, mit der Ausbildung der Referendarinnen und Referendare. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die hier die tägliche Ausbildung in der Staatsanwaltschaft wahrnehmen, das Berufsbild der Staatsanwältin so realistisch, aber eben auch so positiv wie möglich darzustellen, um halt potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern schon mal zu zeigen, was macht eigentlich ein Staatsanwalt so den ganzen Tag? Was ist so das Kerngeschäft? Und wo kann er oder kann sie auch Akzente setzen und sich positiv einbringen? Und
wobei ja die Stationsausbildung dann erstmal mit dem wirklichen Tagesgeschäft einer Staatsanwältin oder einer Staatsanwalt relativ wenig zu tun hat. Also da kriege ich normalerweise meine Akten, um eine Anklage oder eine Einstellungsentscheidung zu schreiben, aber dieses Zusammenarbeit mit der Polizei, die Fälle entwickeln, das alles fehlt ja eigentlich.
Dafür sind 3 Monate halt ein bisschen wenig in der Ausbildungsstation. Ich würde mir auch wünschen, dass es vielleicht 6 Monate dauern könnte, wie zu meiner Zeit damals. Da kann man schon auch ein bisschen mehr dann mal machen. Aber es trotzdem, das wissen Sie auch, Herr Büchner, es steht und fällt trotzdem mit der Ausbildung. Ich kann natürlich eine Referendarin auch mal mit zum Ermittlungsrichter nehmen oder bei der Durchsuchung, wenn es anfällt, mal mit einbinden. Ich glaube, das sind Dinge, die anders als in anderen Bereichen, weil ich im Zivilgericht, im Verwaltungsgericht, halt das für eine Referendarin einfach viel lebhafter machen. Hier passiert eigentlich in der Regel immer mal irgendwas, was man auch darstellen kann, was über die reine Schreiben des Urteils oder eines Beschlusses hinausgeht. Das ist das Einfallstor für Menschen, zu sagen, okay, das ist ein juristischer Beruf, den kann ich mir vorstellen, konkret auch Staatsanwaltschaft. Und das hören wir auch in Einstellungsdurchgängen immer wieder, dass das der ausschlaggebende Punkt war, sich für das Berufsbild einer Staatsanwältin zu entscheiden. Nämlich die Möglichkeit, selber aktiv an einem Verfahren mitzugestalten, zu ermitteln, wie es mal so schön heißt.
Aber jetzt gibt's bei der Frage der Nachwuchsgewinnung natürlich irgendwie auch immer Sachen, die kann man innerhalb der Behörde beeinflussen, wie eben Qualität der Stationsausbildung und möglichst viele Angebote, um einen möglichst guten Eindruck von dem Gesamtbild des Jobs abzugeben. Es gibt umgekehrt Dinge, die kann man relativ schlecht beeinflussen. Haushaltsvorgaben, Notenvorgaben. Die Bewerberlage also, an sich?
Notenvorgaben ist ein Thema, was wir auch immer wieder aus unserer Behördenleitersicht ansprechen, zu sagen, ob man da nicht flexibler werden kann, was das angeht, weil die Erfahrung auch gerade Anfang der 90er Jahre, als halt hier in Berlin die Behörde verdoppelt worden ist, was die Anzahl, auch die Notengrenzen keine große Rolle mehr gespielt haben, um es darzustellen. Und trotzdem sehr, 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 sehr viele dieser damaligen Kolleginnen und Kollegen es bis in Leitungsfunktionen geschafft haben. Es zeigt nur halt, dass Noten ein Thema sind, aber halt nicht das Ausschlaggebende aus meiner Perspektive. persönlichen Sicht. Da müssen wir immer wieder auch bei unseren dienstvorgesetzten Behörden für werben, da vielleicht andere Kriterien auch noch mit einfließen lassen zu können. Aber natürlich, darüber hinaus gibt es halt auch Möglichkeiten. Wir können die Bezahlung in Berlin, die halt vorgegeben ist, nicht ändern. Das ist halt der Finanzsenator oder das Abgeordnetenhaus, was darüber entscheidet. Und wir treten natürlich noch stärker, als es damals der Fall war, mit Bundesbehörden in Konkurrenz um die Kolleginnen und Kollegen, die gut ausgebildet sind. Und ja, manchmal verlieren wir halt dann dieses Rennen, weil halt da noch andere Möglichkeiten sind. Umso mehr ist es wichtiger, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinträchtigen können. Das ist das Arbeitsumfeld, das ist der hochkollegiale Umgang innerhalb der Behörde, den wir immer wieder auch wieder gespiegelt bekommen. Hier kann man nahezu zu jeder Nachmittags- und Tageszeit einen Kollegen, eine Kollegin fragen, Mensch, ich habe hier ein Problem. Einen trifft man immer, der eben dann weiterhilft, auch gerne weiterhilft. Das ist auch ein großer Vorteil, den wir haben. Und ich glaube auch, haben Sie ja meinem Lebensweg ja auch gesehen, das Gute an einer großen Behörde ist, wir haben so viele Spezialbereiche und Spezialmaterien, in die man sich auch mal einarbeiten kann, wo auch ein Kollege sagt, ich muss ja nicht 30 Jahre lang allgemeine Sachen bearbeiten, ich kann auch mal in die Wirtschaft, in die Jugend, KAP, OK, um nur so ein paar zu nennen, und kann dabei sehen, mal sehen, ob man nicht da mal sich auch zeigen kann oder da mal eine spezielle Sachen bearbeitet. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den wir auch immer wieder nach außen stellen müssen.
Gibt es da irgendetwas, was Sie regelmäßig verzweifeln lässt an diesem Laden?
Nein. Verzweifeln ist das falsche Wort. Also ich habe mir mal abgewöhnt zu sagen, das gibt's doch nicht. Wenn man 30, 35 Jahre lang Staatsanwalt war, gibt es nichts, was es nicht gibt in allen Bereichen. Von den Sachbearbeitungen her, also von der Ermittlungsverfahren her, bis hin auch zu Personal und zu Sachausstandsfragen. Es gibt immer wieder neue Aspekte, die man auch nie gesehen hat. Man sagt, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so eine Frage mal kommt oder dass so ein Problem auftaucht. Von daher, aber verzweifeln ist ja falsche Wort. Es ist, glaube ich, ist auch Aufgabe der Behördenleitung, da nicht zu verzweifeln, sondern zu sagen, okay, es gibt ein Problem, eine Fragestellung, die müssen wir halt irgendwie angehen. So, ansonsten macht es ja kein anderer. Also hilft ja nichts, wenn wir sagen, nö, können wir auch nicht, sondern muss halt versuchen, damit umzugehen.
Dann die gegenteilige Frage, was macht Sie denn stolz auf diese Behörde und deren Leiter zu sein?
Also es macht mich stolz, wenn ich über die Gänge gehe, die Kollegen mich alle durch die Bank nett grüßen, man den Eindruck hat, sie sind gerne hier, trotz aller Arbeitsbelastungen, die ich auch nicht wegnegieren kann, die ist halt da, aber trotzdem ich bei den überwiegenden Kollegen den Eindruck habe, auch gerade bei den Jüngeren, die ja für uns auch wichtig sind, weil sie am Anfang ihrer Berufskarriere stehen, ich den Eindruck habe, sie machen diese Arbeit hier gerne, dann sage ich mir, so falsch kann man es ja hier letztendlich nicht getroffen haben. Erstmal, dass man, oder so falsch kann die Leitung nicht sein, wenn man dafür sorgt, dass die Kollegen alle eigentlich ganz gerne in den Dienst kommen, zur überwiegenden Zahl.
Fehlt Ihnen selbst das Ermitteln?
Dadurch, dass ich natürlich jetzt einige Rechtssachen habe, sehe ich ja noch mehr, als ich damals in meinen Spezialbereichen gesehen habe. Aber Sie haben recht, manchmal juckt es denn schon in den Fingern.
Das ist ein ehemaliger Kapdezernent mit am Tatort dabei.
Ja, also ja, kann man nicht anders sagen. Fehlt ein, und vielleicht als beredtes Beispiel dafür, als ich Anfang des Jahres zum Europäischen Gerichtshof in Encochat zum Plädoyer musste, habe ich also meine Robe wieder aus meinem Schrank im Dienst genommen und dachte, ja, man ist zwar eine etwas andere Sitzungsatmosphäre, als man hier im Hoabit kennt, aber da dachte ich mir, ach ja, so eine schöne Sitzung wäre auch mal wieder was Tolles. Aber ich glaube, das ist nicht darstellbar. Jetzt nicht nur, weil die Zeit dafür fehlt, aber ich glaube auch, das wäre komisch, wenn man beim Amtsgericht Tiergarten bei der Strafrichterin plötzlich der Loster mit seiner Robe eintritt. Und jetzt bin ich hier aber Sitzungsvertreter. Ich glaube, das würde schon zumindest für Stutzen sorgen. Also wenn man die Arbeit als Staatsanwalt gerne gemacht hat, so wie ich es gemacht habe, dann ist es natürlich, wäre es falsch zu sagen, nee, es fehlt mir nicht. Sondern natürlich, könnte ich es mir auch gut wieder vorstellen.
Das heißt, unabhängig von der Rolle des Behördenleiters, der auch auf Nachwuchsgewinnung aus ist, Sie würden den Job jederzeit wieder empfehlen und jederzeit wieder ergreifen.
Ja. Also ich habe da auch, egal an welcher Stelle ich gearbeitet habe, nie einen Augenblick daran gezweifelt, dass es die falsche Berufswahl war, die ich da getroffen habe.
Sehr schön, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Büchner.
Die Prozessbeteiligung, bitte.